ja, mal zu predigen. Und von daher freue ich mich sehr, dass ich wieder hier bin, obwohl ich auch gerne hier bin, einfach um zu hören. Aber heute soll es mal anders sein. Gebe Gott Gnade dafür. Viele Grüße auch von Silvia, die heute selbst im Dienst ist, im Kinderdienst ist. Da war der Termin irgendwie schon eher fest. Und so soll es jetzt so sein, dass ich einfach grüße von ihr. Vielleicht gleich mal als Info für die Frauen. Tabea ist jetzt heute nicht da, die das eigentlich organisiert. Aber Silvia lädt auch jetzt im April zum Frauenfrühstück ein. Ich weiß nicht, ob ihr euch da untereinander verständigt oder ob ihr auf Tabea wartet. Ich gebe es einfach mal weiter. Also noch nicht den Dienstag, aber einer der nächsten beiden Dienstage wäre dann möglich. Hier gibt es schon die ersten Kopfnicker. Gut, ihr könnt euch da, wenn ihr euch schon untereinander einigt und mir was sagt, ist es auch gut. Ansonsten auch nochmal über Tabea, denke ich. Gut, lasst uns einfach nochmal beten für das Wort. Botschaft nach dem Evangelium über Ostern, über die Auferstehung Jesu, dieser erste Petrusbrief dran. Aber das war gar nicht der Grund, dass ich draufgekommen bin, sondern ich bin eigentlich über den Sonntag, den Sonntagsnamen, der im Kirchenjahr steht, gekommen. Ich weiß nicht, ob da jemand drauf guckt oder im Losungsheft mal guckt. Der hat so einen schönen lateinischen Namen, Quasimodogeniti, wie die neugeborenen Kindlein oder Kinder. Die Frage ist ja, was denn wie die neugeborenen Kinder? Ich wusste das jetzt nicht spontan, habe nachgeguckt und fand das Wort so faszinierend. Ich gedacht, das soll es sein, als ich so bewegte, was dran ist. Und ja, so soll der erste Petrusbrief heute dran sein. Ich sage den Text auch gleich. Zunächst kurz was zum Brief an sich. Vielleicht habt ihr euch damit beschäftigt, kann ja sein, durch die Lese und habt mal reingeschaut. Der erste Petrusbrief, das sagt gleich der Anfang, richtet sich an Christen in der Zerstreuung in Kleinasien, also in der heutigen Türkei. Menschen, die dort also nicht in großen Gemeinden sind, sondern scheinbar, wir wissen es nicht ganz genau, aber scheinbar so vielleicht in kleinen Kreisen verstreut sind, wo sie dann einfach auch Übermittler haben, die diesen Brief bekommen haben und der dann auch vorgelesen wird, nämlich vom Apostel Petrus. Und in dem ersten Kapitel geht es so ganz stark um die Hoffnung der Christen. Da gibt es dieses Wort, was ziemlich bekannt ist, im ersten Kapitel, Vers 3, diese lebendige Hoffnung, zu der uns Gott in Jesus wiedergeboren hat, durch die Auferstehung von den Toten. Und das ist ja eigentlich die Osterbotschaft. Wir kommen von Ostern und leben eigentlich in dieser Auferstehungsfreude, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass das, was er getan hat am Kreuz für uns, dass das seine Macht, seine Bestätigung hat durch seine Auferstehung. Der lebendige Gott hat gewirkt und der hat uns diese Hoffnung gegeben. Und gerade, es ist eigentlich immer wichtig, aber vielleicht gerade in dieser Zeit, wo es so viel Unruhe gibt, wo es so viel Unsicherheit gibt, auch vor der Zukunft, es ist doch so gut und so wichtig, zum einen zu wissen, wo wir hingehen, dass wir diese Hoffnung haben und zum anderen das auch weiterzugeben, von dieser Hoffnung weiterzuleben, von dieser Hoffnung Zeugnis zu geben. Da kommen wir her von Ostern und Herr Petrus hat diese Grundlage gelegt, so in diesem ersten Kapitel, was Gott für uns getan hat, seinen wunderbaren Heilsplan. Er sagt, dass ihr seid erkauft in Vers 19 durch das kostbare oder durch das teure Blut Christi. Wir sind erkauft durch dieses wertvolle Blut, diese eigentlich unglaubliche Botschaft, dass er seinen Sohn gegeben hat, wo viele sagen, das kann doch gar nicht sein. Und Gott macht genau das, was für uns oft nicht sein kann, was wir gar nicht nachvollziehen können, verstehen können. Aber es ist eben Gott, dieser große Gott, der sich ein Erlösungswerk erdacht hat, was wir einfach nur annehmen können und worüber wir natürlich auch froh sein können. Es ist eine lebendige Hoffnung, die wir haben. Und diese Hoffnung ist sicher von der Gewissheit auch geprägt, dass wir wirklich Gottes Kinder sein dürfen, dass wir einmal Jesus sehen dürfen, dass wir einmal Gott schauen dürfen, das, was wir glauben und in dieser Gewissheit auch wirklich getrost, hoffnungsvoll und dann auch ganz freudig leben können. Und Petrus ruft das auch den Menschen zu, diesen Menschen dort in der Zerstreuung in Kleinasien, der heutigen Türkei, ihr seid wiedergeboren in Vers 23, ihr seid wiedergeboren. Und das ist hier interessant, er sagt, ihr seid wiedergeboren aus dem Wort Gottes. Ihr seid wiedergeboren aus dieser Botschaft, das, was in dieser Botschaft steht, dass Jesus uns zum Vater bringt, dass Jesus uns frei macht, das ist unsere Wiedergeburt, dieses einmalige Angebot Gottes. Und wenn wir diese Botschaft wirklich annehmen in unser Herz, dann, ich hatte es schon gesagt, dann erleben wir diese Freude, diese Gewissheit. Und das andere, was Petrus auch sagt, und darauf will er letztlich hinaus, auch in den nächsten Kapiteln, ihr sollt heilig sein. Das steht schon in Vers 15 im ersten Kapitel. Seid heilig. Er zitiert dort Mose, die Botschaft Gottes durch Mose an das Volk Israel. Ihr sollt heilig sein, denn ich, sagt Gott, ich bin heilig. Ihr sollt heilig sein in eurem Wandel, gottgemäß sein. Er ist unser Vater. Er lädt uns ein, er fordert uns auf, wirklich so zu leben, wie er es möchte, weil das gut ist für uns. Nicht, weil er uns was aufdrückt, weil wir Marionetten sind, mit denen er spielen will, sondern weil es gut ist für uns und weil Gott weiß, was gut ist für uns. Und Petrus sagt das auch deutlich, das, was es für ihn heißt, nämlich dem Wort gemäß zu leben. Für ihn ist das Wort ganz wichtig. Deshalb sagt er auch wiedergeboren aus dem Wort. Das Wort ist sozusagen ja, der Maßstab und in der Erfüllung des Geistes, den Gott uns gibt. Und wo wir wirklich gottgemäß leben, dem Wort gemäß leben, vom Heiligen Geist erfüllt, da, ja, da kann das wirklich so passieren, wie Gott es möchte und ja, wie wir auch merken, dass es gut ist, dass wir diese Botschaft erleben, dass wir das Leben für als zentral in unserem Leben und dass wir es eben auch weitergeben, von dieser lebendigen Hoffnung weitergeben. So, und da fand ich es richtig gut. Also ich fand die Woche das faszinierend eigentlich, wie dieser Text auch ausgewählt war in der Bibellese, dass wir von Ostern kommen und so diese Botschaft uns nochmal vor Augen gestellt wird, auf diese Weise durch Petrus. Und wenn wir an Petrus denken, Petrus spricht auch von der Gnade. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden, sagt er hier in der Anrede an die Gemeindeleute oder an die Christen dort in Kleinasien. Und Petrus ist ja einer, der wirklich von der Gnade gelebt hat. Ich denke, das ist auch immer nochmal wichtig oder gut, sich das klar zu machen. Dieser Petrus, der so viel mit Jesus erlebt hat, der alles geben wollte für Jesus, der dann komplett versagt hat. Und genau den nimmt sich Jesus heraus. Er hat ihm das ja schon prophezeit. Du sollst bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue, vor seiner Kreuzigung, vor seiner Auferstehung. Und diesen Petrus, den hat er auserwählt, gerade als einer, der Scheitern erlebt hat, der Versagen erlebt hat, der gesagt hat, ich schaffe alles, ich mache alles für dich. Und der sagt, wenn du auf dem Wasser gehen kannst, kann ich das auch. Und er guckt nicht mehr zu Jesus und guckt aufs Wasser und merkt, oh, ich gehe auf dem Wasser und glaubt, er geht unter. Und Jesus zieht ihn wieder raus. Und diese Erfahrung, dass, wo ich auf Jesus schaue oder wo er auf Jesus schaut, dann kann er auch gehen, dann bleibt er sozusagen über Wasser, dann kann er auf Jesus zugehen und geht auch durch den Sturm zu Jesus hin. Dann natürlich die aus der Passionsgeschichte, diese Ankündigung, er wird Jesus nie verlassen und wo er dann doch eben Jesus verleugnet hat, was er vorher nie gedacht hätte und vielleicht auch eine Stunde vorher nie oder eine halbe Stunde vorher nicht gedacht hätte. Und dann tut das eben doch, ihn zu verleugnen. Und genau diesen Petrus, den beruft Jesus als den, der Fels der Gemeinde sein soll, der dann nur ja, eigentlich einige Wochen später diese unglaublich vollmächtige Predigt hält zu Pfingsten, wo sich 3000 Menschen bekehren, wo Gemeinde gegründet wird, erste Gemeinde gegründet wird. Und dieser Petrus schreibt hier an Menschen, die auch Angriffen ausgeliefert sind. Es geht letztlich dann auch, das soll heute nur kurz Thema sein, letztlich auch um das Leiden in Verfolgung. Wie geht ein Mensch mit dem Leiden um? Darauf möchte er sie vorbereiten. Und er baut das eigentlich so schön auf. Erst diese Grundlage aus Kapitel 1, dann wie sie sich verhalten sollen, geistlich, aber auch ganz praktisch. Und dann wird deutlich, das ist die Grundlage für das Leiden, für den Umgang mit Leiden, für das Überwinden von Leid. Okay. Kommen wir zu dem Text im 1. Petrus 2. Es ist 1. Petrus 2, Vers 1 bis 5. 1. Petrus 2, Vers 1 bis 5. Ich möchte mich dann vor allem konzentrieren auf die Verse 2 bis 4. Aber das, sozusagen der gesamte Text soll natürlich auch im Blick sein, auch das Drumherum, das durchaus wichtig ist. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch. Die Elberfelder übersetzt das mit unverfälschter Milch, hilft uns vielleicht auch. Also nach der vernünftigen, lauteren oder unverfälschten Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt in eurem Heil. Da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also wie gesagt, vor allem sollen die Verse 2 bis 4 im Blick sein, aber ich möchte euch eine gewisse Linie hier einfach weitergeben, die der Petrus so bringt und dann auch, ja, wie er diesen Gedankengang eigentlich entwickelt. Er beginnt nämlich sehr deutlich, so legt ab. Alle Dinge, die nicht gut sind und wo uns klar ist, ja, völlig klar, die müssen wir ablegen. Was immer so interessant und faszinierend ist für mich, gerade in diesen Briefen, es werden immer Dinge gesagt, die notwendig sind. Dinge, die klar sind, braucht er nicht zu sagen, aber es scheint doch notwendig zu sein, dass die jungen Christen dieses Wort hören. Nicht Dinge, die klar sind, sondern Dinge, die für sie wichtig sind. Und deshalb kommt dieser Appell oder diese Bitte, diese Dinge abzulegen, die nicht gut sind, die nicht von Gott sind, die unser Herz verunreinigen und die uns letztlich auch unfrei und unfroh machen. Ich denke, das ist uns allen klar. Ich will jetzt wirklich nicht auf jedes Einzelne eingehen. Wir sagen vielleicht auch, das sind krasse Dinge, die mache ich gar nicht mehr und die will ich auch gar nicht mehr machen. Ich möchte einfach so sagen, was mir so deutlich geworden ist, in diesen ganzen Versen gibt es einen Prozess, also eine Entwicklung eigentlich, auch eine Entwicklung im Leben eines Christen oder im geistlichen Leben. Und das ist hier so der Anfang. Und wenn wir alles Weitere sehen, bitte ich euch einfach, dass wir so beides sehen. Zum einen diese Entwicklung, Stück für Stück Weiterentwicklung, aber zum anderen sind das auch immer Dinge, in die wir vielleicht zurückfallen oder die wir vielleicht auch brauchen. Vielleicht auch Dinge, die wir noch gar nicht richtig geklärt haben mit Gott. Also hört es einfach auch so für, ich denke, das macht ihr sowieso, auch so diese Dinge, die hier für den Anfang des Christen stehen, dass wir da auch immer wieder hören, wo sind wir, wo brauchen wir da vielleicht auch noch genau diesen Hinweis und dieses Reden. Und ich denke, wir wollen alle nicht boshaft sein und sagen, auch Gottes Liebe erfüllt uns. Wir wollen nicht betrügen, heuchlerisch schon gar nicht sein, wollen gar nicht neiden und auch nicht Schlechtes reden. Und doch gibt es so vielleicht immer wieder so kleine Dinge, wo wir uns da vielleicht erwischen. Allein schon vielleicht, wenn wir mit anderen zusammen sind. Oder es ist in unserem Herzen. Da vergleichen wir die Gemeinde mit der anderen Gemeinde oder vergleichen den, was der erlebt hat. Vielleicht gibt es auch mal den kleinen Betrug irgendwo, wo man sagt, naja, das ist nicht so wild. Gibt es unter Christen, ich weiß es selbst. Und manchmal ist man selbst auch dazu, vielleicht kommt so diese Versuchung, ja, könnte ich doch bei der Steuererklärung das angeben oder nehme ich das mal gerade von meinem Kind aus der Süßigkeitendose, sage ich mal, merkt es ja vielleicht nicht. Ja. Vielleicht gibt es auch ganz andere Dinge. Der Neid, gönne ich dem anderen wirklich von Herzen das, was er hat? Muss ich mich überhaupt immer damit beschäftigen, was der andere hat? Ja, das sind so Gedanken, die vielleicht dort kommen können. Und ich denke mal, also möchte ich jetzt mal behaupten, ich denke von mir aus, wo wir auch nicht ganz gegen gefeit sind. Und wo eigentlich unser Wunsch sein kann, was im Psalm 139 steht, diese Bitte um das Herz, das Gott uns geben möchte. Ich möchte es einfach lesen, so als Antwort auch darauf, wo wir bereit sind, diese Dinge des alten Lebens abzugeben, unser Herz ganz verändern zu lassen. Und da hilft mir immer so dieser Psalm 139, die letzten beiden Verse dort, 139, Vers 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Da steckt so ganz klar aus der Erfahrung von David auch drin, diese Bitte um Veränderung, ja, um einen Mensch, der mit Gott schon ganz viel erlebt hat. Und gibt es noch extra Botschaft jetzt? was Menschen erlebt haben, oder was ein David erlebt hat, ja, dass der schon mit Gott so viel erlebt hat und der dann doch genau weiß, ich brauche immer wieder diese Bitte um ein reines Herz und um Klarheit in meinem Weg. Erforsche du mein Herz, auch in diesen Dingen. Wo ist noch Bosheit? Wo ist vielleicht noch Heuchelei oder Neid? Und es ist manchmal nur im Herzen. Ja, wir trauen uns das ja manchmal gar nicht oder oft gar nicht auszusprechen, weil wir sind ja Christen, es gehört sich ja nicht. Ist ja klar. Aber ja, denke, wir wissen, dass es immer wieder auch da sozusagen die Gefahr da ist, dass das passieren kann. Aber das Gute ist eben, wir hören das. Und nicht umsonst sagt auch Paulus oder sagt hier Petrus auch als Apostel, genau das legt diese Dinge ab. Das heißt, er weiß auch genau, und das ist sicher auch Gottes Impuls für ihn, er weiß genau, ihr braucht diese Korrektur, diese wirklich apostolischen Hinweise. Und seid begierig. Jetzt kommt dieser Vers, der, nachdem dieser Sonntag jetzt in dem Kirchenjahr abläuft, seinen Namen hat, wo es einfach nur heißt, wie die neugeborenen Kindlein. Und hier heißt es, seid begierig nach der Milch, wie die neugeborenen Kinder. Neugeborene, ich weiß jetzt nicht, ob das komplett ist, aber ich sage jetzt mal, Neugeborene können zwei Dinge, schreien und saugen, wenn sie sofort sozusagen angelegt werden. Ich weiß das noch, bei unserem ersten Kind hat die Hebamme zu meiner Frau gesagt, wir legen sie mal gleich an, damit sie sich beide gleich dran gewöhnen. Ja, und das Kind reagiert sofort und dann schießt die Milch ein und dann gibt es diese Nahrung, die dann für wie lange auch immer, Monate, manchen auch Jahre, dann wirklich hilft. Und dieses Bild finde ich so passend für, wie Petrus das hier auch sagt, für die Gier nach dem Wort. Wenn dann so ein Baby, das einmal ganz schnell kann es das erstaunlicherweise, dieses Saugen, hat Gott so gemacht. Es wird von der Mutter versorgt oder von der Flasche, je nachdem, wenn es über Muttermilch nicht möglich ist. Aber es kann sofort saugen. Und dieses Bild, und es ist dann begierig danach. Und ihr wisst das alle, wenn ein Kind dann Hunger hat, schreit es. Ja? So ein Baby schreit und es ist erst wieder zufrieden, bis es versorgt ist. Von der Mutter oder eben auch von der Flasche. Und dann wird es wieder zufrieden. Und um mehr geht es einem Baby eigentlich gar nicht. Ja? Nur, dass es eigentlich zu essen kriegt und versorgt wird. Und so ein Kind ist sozusagen vom Antrieb, vom Bedürfnis her begierig danach. Und Petrus nimmt das hier als Bild oder als Vergleich. Seid begierig wie die neugeborenen Kinder. Und zwar nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Es ist das Wort Gottes gemeint, ich denke, das ist klar. Das Wort vernünftig, logikos im Griechischen, hängt mit logos zusammen. Logos heißt schon Wort, daher kommt unser logisch auch, was man also mit Worten sozusagen begründen kann. Und daher kann man hier auch die Übersetzung bringen, die Milch des Wortes. Ja? Also die wortgemäße Milch sozusagen. Vielleicht denken wir gleich an den Vers im Hebräerbrief, wo es heißt, die Milch ist eigentlich nur das für die Anfänger in Anführungszeichen, ja nicht, jetzt nicht negativ gemeint, im Glauben, ihr braucht eigentlich mehr. Aber hier geht es darum, um diesen Vergleich mit den Kindern. Seid begierig danach. Giert nach dem Wort Gottes. Wenn ein Kind gestillt ist, dann und immer wieder auch gestillt wird, ist es auferbauend. Dann bekommt es die Nahrung, die letztlich stark ist, stark genug ist. Und wir wissen das ja auch, dass die Muttermilch so nahrhaft und gut ist für das Kind, dass es wirklich alles erstmal hat und dass es immer heißt, wenn Kinder länger gestillt werden, werden sie auch besonders widerstandsfähig. Das heißt, wir haben hier ein schönes Bild für die Stärkung des Leibes. Und übertragen auf den Umgang mit dem Wort wird deutlich, wenn wir Gottes Wort wirklich aufnehmen, dann erleben wir diese geistliche Lebenskraft. Wenn wir es wirklich aufnehmen, werden wir von dieser Kraft erfüllt. Wir dürfen geistlich wachsen und wir haben Freude auch an Gott und an Jesus. Und dieses Sehnen danach, diese Gier danach, eigentlich soll das ein Bedürfnis sein, ja, dass ich, so wie das Kind schreit nach Muttermilch, dass wir schreien nach dem Wort Gottes. Innerlich, in unserem Herzen. Es gibt so ein schönes Wort dort im Psalm 119. Der Psalm 119 ist ja so der große Psalm über die Bedeutung des Wortes Gottes. Der Psalm, in dem in jedem dieser 176 Verse Wort Gottes beschrieben wird. Und da gibt es den Vers 131. Ja, 131, Psalm 119, Vers 131. Ich tue meinen Mund weit auf und lechze, denn mich verlangt nach deinen Geboten. Ich tue meinen Mund weit auf und lechze. Und da ist so dieses Bild wieder. Ich lechze eigentlich nach deinem Wort. Ich lechze danach, dass du zu mir redest, Vater, dass du zu mir redest in deinem Wort. Und ich denke, es ist uns auch klar, wir müssen uns das auch immer wieder oder sollen uns das auch immer wieder sagen lassen, dass wir diesen Umgang mit Gottes Wort brauchen, dass wir wirklich danach lechzen. Es hilft uns, Petrus sagt das, zu unserem Rettung, zu unserem Heil. Wir wissen das ja auch. Ja? Gottes Wort ist für uns lebensnotwendig. Diese Botschaft der Wiedergeburt, für die Wiedergeburt, hat Petrus selbst vorher gesagt, ist ein Aspekt. Wir wissen, dass es uns stärkt, dass es uns Richtung gibt in unserem Alltag. Und der Knackpunkt ist so, und das ist für mich auch so immer der Punkt dabei, wie begierig bin ich wirklich nach Gottes Wort? Wie wichtig ist mir das? Lechze ich wirklich danach? Und ich denke, euch geht es auch so, ich erlebe das jedes Mal, wenn ich morgens in der Bibel lese, es stärkt mich wirklich, es stärkt mich für den Tag. Es gibt wirklich Kraft, Zuversicht, Gott hat immer ein Wort für dich und für mich an jedem Tag. Es ist wichtig, dass wir halt reinschauen und dass wir uns das auch sagen lassen sozusagen. Und das kann ein Vers sein, das kann ein ganzer Text sein. Wichtig ist, dass wir es immer wieder, dass wir danach suchen und dass wir uns davon füllen lassen. Und auch hier ist so unsere Herzenshaltung so wichtig, dass wir keine Pflichterfüllung haben, sondern dass wir wirklich vom Herzen das nehmen. Ich weiß das so von früher, so aus Jugendzeiten, so bei Freizeiten, da gab es immer so stille Zeit. Stille Zeit in Gruppen oder einzeln, kennt ihr vielleicht auch. Und das war immer so ein festes Programm. Und das war manchmal auch eine reine Pflichterfüllung. Ja, man sagt, man macht das halt, weil es alle machen. Und doch ist es ja so beides. Es ist eine Gewohnheit, die eine gute Gewohnheit wird, die Gott dann auch mal mit viel mehr Leben füllt. Es ist gut, wenn wir solche gewisse Gewohnheiten auch haben, wie Übungen, die dann ja auch mit Leben gefüllt werden. Also nicht um dieser Übung willen, sondern weil Gott dazu auch darin auch reden will. Wir wissen selbst, dass Jesus immer wieder Stille gesucht hat, um mit dem Vater zu sprechen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, sucht die Stille, hier sind so viele Leute um euch rum, ihr braucht Ruhe, ihr braucht auch mal Stille zum Ausruhen, zum Essen, hat er sogar auch gesagt, aber eben auch, um ja, innerlich zur Ruhe zu kommen. Und diese Zeiten, dass wir danach lechzen einfach. Ich wünsche mir das auch noch mehr, muss ich auch sagen, auch für mich danach einfach zu lechzen. Ja, ich weiß, dass es gut ist, wir wissen, dass es gut ist, aber lechze ich auch danach, weil ich weiß, ich brauche es eigentlich. Denn es verändert mich, es gibt mir diese Kraft, das Wort Gottes gibt mir die Kraft. Das Wort Gottes ist die Wahrheit und das Wort Gottes ist das, was auch gilt. Auch gerade in unserer Zeit, wo vieles so im Flusse ist und wo alles, wo Werte irgendwo fallen, wo wir wissen, Gottes Wort ist wahr, Gottes Wort ist beständig und Gottes Wort gibt uns auch diesen Halt im Leben. Totalen Halt. Und das, weil es unvergänglich ist. Und so wie es vor 2000 Jahren gegolten hat, gilt es heute noch genauso. Seid begierig. Seid begierig nach dieser Milch des Wortes. Und Petrus sagt es eben, dass wir darin wachsen. Es geht eben nicht um diese Pflichterfüllung, sondern es geht ums Wachsen. Zunehmend zu eurem Heil, zu unserer Rettung. Wir sind errettet durch Jesus, das ist Fakt, wo wir es angenommen haben, das dürfen wir annehmen. Und doch kommt dieses andere dazu, darin weiter zu wachsen, als Heiligung, als Gott ähnlicher werden. Dass diese Rettung, unsere Rettung sozusagen sich eben auf der Erde stabilisiert, auf diesem Weg mit Jesus auf unserem Erdenweg weiter stabilisiert. Wäre ein Aspekt dazu. Denn wir sind gerettet und dürfen das annehmen. Das sagt er eben in Vers 1, Vers 3 schon. Ja, das ist Fakt. Und Petrus bringt einen weiteren Aspekt. Ihr habt ja schon gemerkt, dass der Herr freundlich ist. Ihr wisst ja, dass das gut ist. Ihr habt das schon geschmeckt. Auch da ist das Bild wieder, ja, des Zu-sich-Nehmens. Ihr habt bereits geschmeckt und erlebt, wie freundlich der Herr ist. Gott hat uns in Jesus alles gegeben. Und Jesus will sich weiter uns zuwenden als unser Herr. Und wie freundlich er ist, ich denke, das hat jeder erlebt, der dieses Leben mit Jesus begonnen hat, der immer wieder auch Vergebung erlebt. Ja? Wie befreiend, wie gut es ist, diesen Weg zu gehen mit Jesus. Und vielleicht auch ganz viel Zuspruch zu bekommen. So dieser Umgang von Jesus mit Menschen im Neuen Testament macht das so deutlich, was Jesus eigentlich möchte. Jesus geht gerade zu denen, die am Rand stehen oder die verurteilt werden, auf die andere zeigen, mit den anderen nichts zu tun haben wollen. Jesus geht zu diesen Menschen. Und gerade zu Menschen, die vielleicht in ihrem Herzen auch gar nicht mehr glücklich sind oder sicher nicht glücklich sind, die irgendwie innerlich auch schon gescheitert sind. Und das ist so das Besondere dieser Botschaft von Jesus, dieses Wort vom Kreuz. Es ist ja eigentlich eine Botschaft zunächst mal des Scheiterns. Aber Gott stellt sich dazu. Gott lässt Jesus vermeintlich scheitern, damit wir auch unser Scheitern ihm hinlegen dürfen. Aber er überwindet das Scheitern durch die Auferstehung. Das heißt, dieses Nehmen aller Schuld am Kreuz auf sich hat dann erst seinen Wert, wo Jesus der lebendige Herr ist, wo Jesus auferstanden ist. Und dieses Scheitern, wir dürfen das einfach uns zugestehen und wir dürfen das auch so weitergeben. Ich habe das jetzt mal gerade gelesen. Es gibt so viele Handbücher zum Glücklichwerden, zum Reichwerden. Da hat jemand eingegeben, wie werde ich? Wie werde ich? Und als nächstes, als nächstes kommt reich bei Google. Wenn man bei Google, wie werde ich, eingibt, kommt angeblich als erster Vorschlag reich. Wie werde ich reich? Also das scheint die meisten Menschen zu interessieren. Wie werde ich glücklich, kommt dann vielleicht auch noch. Aber wie werde ich glücklich im Scheitern? Darum ging es ihm eigentlich. Dazu findet man nichts. Und Jesus gibt genau diesen Zuspruch, im Scheitern uns anzunehmen. Und aus dieser Erfahrung heraus, aus diesem Wissen, dieser Gewissheit heraus, wollen wir ihn doch weiter suchen, wollen wir dann auch weitergehen. Und deshalb kommt auch dieser Aufruf, zu ihm kommt, oder es wird auch anders übersetzt, wenn ihr zu ihm kommt, wörtlich ist es wohl im Elberfelder so wiedergegeben, indem ihr zu ihm kommend. Und dann geht es weiter in Vers 5, erbaut ihr euch als lebendige Steine. Ja? Hier steht die Aufforderung in der Übersetzung, zu ihm kommt. Aber was die Aussage ist, wir dürfen zu Jesus kommen. Und ich möchte einfach einen Aspekt dort einbringen, der mir dann nämlich wirklich in den Sinn kam. Diese Einladung Jesu, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken und Frieden geben für eure Seelen. Jesus ist der Beste, der Stärkste und der einzig wahre Seelsorger. Wir dürfen zu ihm kommen, wo wir beladen sind und wo wir Frieden suchen. Er möchte uns Frieden geben. Und ich bin echt überzeugt davon, dass wir mit allen unseren Nöten, die wir haben, zu Jesus kommen können und Jesus uns darüber Frieden gibt, wie auch immer. Das ist dann sein Weg und der ist göttlich und der ist für jeden auch anders. Aber er möchte uns helfen. Ich bin echt überzeugt davon. Ich habe mich die Woche mit meiner Schwester unterhalten, so über Ergehen von Menschen, die als Christen auch ihre Not haben. Und ich habe genau das kam mir in den Sinn, das habe ich ihr auch gesagt. Wir können da nicht drüber urteilen und wir können auch nicht, wo wir ihnen nicht helfen, auch nicht endgültig das Wort dort sprechen. Aber dass wir Menschen doch auch helfen dazu, zu kommen, zu Jesus mit ihren Nöten zu kommen. Zu Jesus überhaupt zu kommen, aber dann auch als Christen mit unseren Nöten zu Jesus zu kommen. Mühsal und Last will er uns abnehmen. Und ich denke, wo wir das erlebt haben, das haben wir bestimmt alle erlebt schon, ermutigt uns, das auch darin weiterzugehen und das eben nicht zu vergessen. Dass wir genauso begierig wie zum Wort auch dazu sind, zu Jesus mit unserer Not und unserer Mühsal zu kommen. Jesus, der Seelsorger, der Frieden schenkt in unsere Seele. Ich möchte ein Beispiel hier noch bringen, das hat mich Silvia draufgebracht aus dem neuesten Open Doors Heft, weiß nicht, wer das schon vielleicht auch hat, einige haben es bestimmt und gelesen hat. Da geht es um Frauen in Nigeria, verbindet uns jetzt auch wieder mit David und Daniel, auch wenn sie als Männer dort sind, aber mit Nigeria. Da haben Frauen genau das erlebt, Jesus zu vertrauen, zu Jesus zu kommen und auch in der Bibel Zuflucht zu suchen. Da hat eine Frau geschrieben, ist wirklich heftig, wissen wir ja, dass da immer wieder Übergriffe sind von Boko Haram, gerade auch auf Frauen, Männer werden umgebracht, Frauen werden entführt und zum Teil auch oder oft auch vergewaltigt. Und da gab es eine Situation, wo die Frauen wirklich sagen oder entscheiden mussten, gebe ich mich dem hin und erhalte mein Leben oder verweigere ich mich den Männern und sterbe. Das ist eine Frau, die geschrieben hat, ich habe mich fürs Leben entschieden und habe mich nicht dem widersetzt. Natürlich war die dann ist vergewaltigt worden, war natürlich dann logischerweise körperlich und auch innerlich verwundet. Und die hat aber dann wirklich gesagt, Herr Jesus, ich vertraue mich dir an. Die hat das ausgelebt. Ich komme zu Jesus, ich vertraue mich in dieser Notlage dir an. Und sie hat außerdem gesagt, sie suchte Zuflucht im Wort Gottes. Sie suchte Zuflucht im Wort Gottes. Und sie hat darum gebetet, dass sie nicht mit Krankheit infiziert worden ist. Und hat sich an ein Wort aus Psalm 91 gehalten, du brauchst dich nicht zu fürchten. Sie hat sich dann im Krankenhaus untersuchen lassen, ob sie infiziert worden ist, ist nicht infiziert worden. Es gab auch Frauen, die sind dort infiziert worden, die wurden dann behandelt. Das gab es eben auch. Aber sie hat eigentlich das genau erlebt, auf Jesus zu vertrauen, Jesus ihr Leben weiter anzuvertrauen und im Wort Gottes wirklich Zuflucht zu suchen und auch Kraft zu finden. Ganz krasse Geschichte. Ich denke, wir haben andere Dinge, die längst nicht so heftig sind, die wir erleben. Und gerade aber so ein Beispiel zeigt, wie wertvoll es ist und was für ein Geschenk es ist, wenn wir uns an Jesus wenden und wenn wir in dem Wort Gottes Hilfe suchen und dann natürlich auch Hilfe finden. Und ich würde mich gern auf dieses zu ihm kommen in dieser Weise konzentrieren. Hier geht es natürlich jetzt weiter. Ja, das wäre dann das nächste Thema, dass ihr als lebendige Steine kommt, dass ihr euch baut zu diesem Hause, zu diesem geistlichen Haus. Und das ist dann der nächste Schritt für den Christen, ja, in der Gemeinschaft weiterzugehen, in der Gemeinde wirklich auch zu bauen, selbst Tempel zu sein, selbst ein Opfer zu geben. Da kommt ja diese sehr heilige Sprache dann in Vers 5. Dort, dass wir diese Priesterschaft dann auch leben, dieses Priestertum aller Gläubigen als Kinder Gottes und als diejenigen, die von Jesus als Herrn sich leiten lassen, Jesus als Herr der Gemeinde. Und darin dürfen wir dann auch gewiss leben. Das Ganze mündet letztlich in den Vers, den wir auf unserem Blatt auch haben. Ich hatte vorhin gedacht, man könnte mal gucken, ob man den selbst noch zusammenkriegt, wo noch Lücken sind, kriegt man bestimmt auch hin. Der Wochenspruch also, der uns zusagt, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, ihr seid das. Und jetzt kommt der Auftrag, jetzt geht es weiter, merken wir das, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist jetzt also dieser Schritt weiterzugehen, diesen Auftrag auszuführen, das, was wir erlebt haben, die frohe Botschaft und was wir persönlich erlebt haben, weiterzugeben. Es geht darum, wirklich von der Finsternis ins Licht zu kommen. Hier geht es wirklich um Leben und Tod und hier geht es um das, was Menschen wirklich das Leben bringt, was Menschen rauszieht aus der Tiefe, was uns rausgezogen hat aus der Tiefe, auch aus der Finsternis, das weiterzugeben. Das ist dann der nächste Schritt. Wäre ein eigenes Thema, sicherlich auch eine eigene Predigt. Ich komme nochmal zurück auf diese beiden Punkte. Seid begierig und kommt zu ihm als den lebendigen Stein. Und also ich kann es jetzt nur von mir sagen, wir können das einfach weiter üben. Ich denke so dran, was der David mal gesagt hat in der Predigt, morgens aufzuwachen mit einem Dankgebet. Ja? Morgens mit Dank aufzuwachen. Bringt unser Herz schon in einen ganz besonderen Blick. Wenn es morgens um 5:30 der Wecker klingelt bei mir oder 5:45, bin kein Frühaufsteher, das sage ich, ist das immer hart. Aber wenn ich mit einem Dankgebet dann mich aufrichte, hilft das wirklich. Ja, ist ein ganz neuer Blick, dann ist das auch in dem Moment erstmal vergessen und dann kann ich getrost mit Jesus in den Tag gehen. Und dann das Wort zu suchen, seine Gegenwart zu suchen, in dieser Kraft schon in den Tag zu gehen. Es gibt so Situationen, also bei mir ist es oft so, wenn ich früh los muss, dass ich sofort sozusagen gefordert bin und gefragt bin. Da bin ich sofort mit Menschen zusammen und da musst du früh um 7:30 halt schon in der Spur sein. Das heißt, du musst bereit sein eigentlich für den Tag. Ja, wer alleine arbeitet, der kann sich vielleicht so allmählich dran gewöhnen oder auch einen Schreibtisch einrichten, ist auch gut, versteht das bitte. Ne? Das geht nur darum, wie ich damit umgehe. Aber es gibt, und du musst vielleicht dann auch mal ein Gespräch schon führen oder einen Brief schreiben, aber dass du im Grunde sozusagen im passenden Moment schon bereit bist für das, was der Tag auch bringt, was der Alltag bringt. Das sind auch Begegnungen mit Menschen. Ja? Wenn uns bewusst ist, mit wem wir an dem Tag zu tun haben, manchmal wissen wir es, manchmal wissen wir es nicht, aber dass wir diese Dinge auch hinlegen. Und wenn es mal schwierige Begegnungen gibt, schwierige Gespräche, auch das schon hinzuleben. Kommt zu dem Herrn, kommt zu Jesus. Jesus will uns auch darin stärken. Und wir haben vielleicht auch das Wort bekommen, die Zusage, dass wir getrost sein können, dass Gott bei uns ist. Ein Wort, was uns wieder in seine Gegenwart bringt. Es ist so vielfältig, was wir an Begegnungen mit unserem Herrn schon haben können, am frühen Morgen. Und dass wir dann auch vorbereitet sind für den Tag, dass wir Entscheidungen treffen können oder offen sind für Begegnungen, wo wir vorbereitet sind. Und das kann oft helfen. Ich bin auch überzeugt davon, wo wir Gott den Tag hinlegen, unsere Begegnung, dass wir dann auch vorbereitet sind. Und da müssen wir nicht jedes Mal nochmal beten, Herr, was soll ich jetzt tun, wenn wir Gott den Tag hingelegt haben, dann leitet er uns auch darin. Es kann auch gut sein, ne, dass wir dann nochmal beten, auch vielleicht für eine Entscheidung nochmal beten, auf jeden Fall. Aber ich denke, da führt uns Gott auch wirklich in seinem Geist, was gerade dran ist. Und dass wir aus diesem Frieden, den wir bekommen mit Jesus, auch wirklich dann in unser Leben, in unseren Alltag gehen können. Und noch etwas, nochmal auf den Vers 1 zu kommen, dieses Zeugnis sein. Es gibt Menschen, die wirklich darauf gucken, wie die Christen sich verhalten. Und es geht ja nicht darum, dass wir das jetzt toll machen, sondern es geht ja darum, dass wir als Christen glaubwürdig sind. Ja, und wenn Petrus hier sagt, legt diese Dinge ab, dann ist eigentlich klar, das sind nicht Dinge, die von Gott sind und damit auch nicht Dinge, die für den Christen sein sollen. Also, dass wir damit auch Zeugnis sind, auch mit unserem Leben, dass wir damit glaubwürdig sind. Es gelingt nicht immer, das ist klar, wir sind Menschen, aber dass es einfach ein Zeugnis ist. Und es ist ja nicht unsere Kraft, es ist ja nicht das, was wir machen, sondern das, was Gott uns gegeben hat. Ja, mit unserer Kraft sind wir schnell zu Ende. Aber wo wir darauf vertrauen, dass unser Herr uns da führt, dann dürfen wir da auch erleben, dass es wirklich glaubwürdig ist. Was die Menschen daraus dann machen, das ist dann letztlich ihre Sache. Ja, aber dass wir das tun, was an uns liegt. Soweit es an uns liegt, heißt es mal, haltet Frieden mit jedermann, soweit es an uns liegt. So, und was an uns liegt, ist das Gute. Wir haben diese Kraftquelle. Wir haben diese Kraftquelle von Gott. Wir dürfen alle Kraft von Gott erwarten. Und ich wünsche mir das und uns das auch weiterhin, dass wir einfach begierig sind nach dem Wort und nach diesen Begegnungen mit unserem Herrn. Und darin auch weiter wachsen. Und das Gute ist ja, wir brauchen ja nur hingehen. Du brauchst ja nur hingehen und dich sozusagen Jesus stellen oder mit Jesus zusammen diese Zeit verbringen morgens. Ja? Sagst, hier bin ich. Und dann rede du, wirke du. Das möchten wir, soll schon sein. Ohne das geht es nicht. Ja, dass wir wirklich sagen, hier bin ich. Und Luisa hat das vorhin so schön gesagt, dass Gott uns diese Sehnsucht ins Herz gelegt hat. Ja, ich denke, wir können dankbar dafür sein, diese Sehnsucht, dass wir sie ausleben. Diese Sehnsucht nach dem Wort, diese Sehnsucht nach Begegnung. Ja, ihr seid das auserwählte Geschlecht, heißt es in Vers 9, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Das sind große Worte, das klingt gewaltig, ja. Und doch ist es das, was Gott uns ermöglicht in Jesus Christus. Wir sind es in Jesus, nicht weil wir es uns verdient haben. Wir sind es in Jesus. Und das kann uns nur dankbar machen und Mut geben, auch darin zu gehen, darin das zu verkünden, was Gott uns getan hat. Es ist in seiner Kraft, in seiner Vollmacht. Und vielleicht habt ihr euch an dem einen oder anderen Punkt auf diesem Weg gefunden, der vom Ablegen über das Kommen zum Wort, dann das Kommen zu Jesus hin zu diesem Bauen geführt und dass unser Herr uns da weiterführt. Das wünsche ich mir und wünsche ich euch auch für diese Woche. Lasst uns beten.